Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Bevor wir gleich in den Text eintauchen werden und uns damit quasi 2000 Jahre zurückversetzen, nicht kurz vor Weihnachten, sondern kurz nach Weihnachten, aber dennoch eng mit der Adventszeit verbunden, möchte ich uns einmal ja noch circa 70 Jahre zurückversetzen. Und zwar in der Wüste, in Israel, beziehungsweise damals war es der Stadt Israel. Und da war ein Hirtenjunge, der ja in der Wüste Schafe hütete. Und ja, wie so viele Junge hat er sich so die Zeit vertrieben und hat mit herumliegenden Steinen um sich geworfen. Und er sah eben weiter weg eine Höhle und hat eben quasi versucht, mit einem Stein in die Höhle zu treffen. Und plötzlich hat es kräftig geklirrt. Denn in der Höhle stand ein Tongefäß, das er getroffen hat. Und dadurch hat der Hirtenjunge quasi einer der ja, wirklich bedeutendsten Funde der Menschheitsgeschichte gemacht. Oder zumindest für uns sehr bedeutend. Und wahrscheinlich wisst ihr schon, wovon ich rede. Und es kann sein, dass ich das schon mal erzählt habe, das Beispiel. Weil das war quasi in der Nähe vom Toten Meer in Qumran. Und dort hat er das Tongefäß, das er kaputt gemacht hat. Und da waren dann noch viel mehr Tongefäße, die sie dann gefunden hatten. Und da wurden über 800 antike Schriftrollen gefunden. Und einer da wiederum, der bedeutendsten Funde war eine Buchrolle. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es ja fast eine vollkommen unbeschädigte Buchrolle von Jesaja war, vom Buch Jesaja, wovon wir vorhin eben auch in der Lesung gehört hatten. Und es war eben deswegen noch so eine große Sensation, weil es hat bewiesen, dass das Buch Jesaja wirklich wortwörtlich so geschrieben worden ist. Und zwar lange bevor Jesus auf die Erde kam. Denn die Schriftrolle, die sie gefunden hatten, die hatten sie auch datiert, von wann die stammte. Und die stammte von der Zeit von 200 Jahren vor Christus. Und die Rolle, die hat eine Größe gehabt, hatte ich gelesen, von 7,34 Meter, wenn man die abgerollt hatte. Und sie hat quasi den ganzen Text aus dem Buch Jesaja lückenlos wiedergegeben. Und sie hatten sich das angeschaut und dann eben Abweichungen angeschaut zu den Texten, die wir haben, zu den dann eben späteren Bibelhandschriften und hatten gesehen, dass es so gut wie keine Abweichung gab, nur wirklich Kleinigkeiten. Und man hat eben gesehen, dass es fast vollkommen übereingestimmt hat mit einem besonderen Text, der heißt Codex Leningradensis von 1008 nach Christus. Und als man die Texte verglichen hat, hat man gesehen, dass sie fast identisch sind. Und deswegen können wir auch heute noch von so einer hohen Genauigkeit der Bibel und der biblischen Texte ausgehen, wo man gesehen hat, selbst 1200 Jahre später, von den 200 Jahren vor Christus, als man die Jesaja-Rolle in den Tongefäßen versteckt hatte, bis dann 1200 Jahre später man mit den Handschriften das verglichen worden und die wirklich genau übereingestimmt hatten. Und ich denke mal, das ist für uns auch nochmal sehr wichtig, weil wir dadurch so deutlich sehen können, ja, dass Gottes Wort unfehlbar ist. Gerade bei Jesaja hat man immer wieder gesagt, ja, Jesaja wurde doch nur so umgeschrieben, dass es dann später zum historischen Jesus passt. Und es wurde quasi im Nachhinein, als Jesus schon gelebt hatte, nochmal so umgeschrieben. Aber doch, die Funde hat man gesehen, nein, das ist nicht wahr, sondern Jesaja hat eben das schon genauso vorgesagt, wie es sich dann später erfüllt hat. Was für ein großes Zeugnis, dass Gottes Wort wahr ist, dass es unfehlbar ist und dass Gott genau zu seinen Verheißungen steht und sie so umgesetzt hat, wie er sie auch verheißen hat. Und in Christus sehen wir eben die Erfüllung, gerade auch von den Texten aus Jesaja, wie wir sie auch vorhin gehört hatten. Und wir wollen uns jetzt eben auch mit diesen Verheißungen auseinandersetzen. Einer, der sich auch mit den Verheißungen auseinandergesetzt hatte, von dem wird uns heute berichtet, und zwar ist es der Simeon. Es war ein Zeitgenosse Jesus, und mit ihm wollen wir uns auseinandersetzen. Und ja, ich möchte mit uns einmal den Predigttext lesen. Ihr dürft ihn gerne mit aufschlagen. Er steht in Lukas Kapitel 2. Die Verse 25 bis 35. Aber um den Zusammenhang noch ein bisschen besser zu verstehen, starte ich schon mit Vers 21. Also ich lese uns Lukas Kapitel 2 ab Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern des Kindes Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir von ganzem Herzen für dein heiliges Wort, für dein Evangelium danken, dass du uns darin offenbarst. Ja, hab Dank, dass wir es wissen und sehen dürfen, ja, wie verlässlich dein Wort ist, und dass wir auch sehen dürfen, ja, dass du deine Verheißungen erfüllt hast. Ja, bitte schenk, dass wir uns heute, wenn wir uns ja mit den Verheißungen im Alten Testament auseinandersetzen und mit der Erfüllung in Jesus Christus, dass wir ja alle das ja wirklich erkennen dürfen, dein Evangelium erkennen dürfen, ja, wie Jesus Christus derjenige ist, der das Heil gebracht hat, der als Licht in die Finsternis kam. Wir wollen dich bitten um dein Wirken in unseren Herzen, dass du uns schenkst, dass wir gestärkt werden, auch in unserem Glauben, und auf dich ausgerichtet werden. Wir wollen dir auch die Kinder anbefehlen, die im Kindergottesdienst sind. Bitte seid auch bei ihnen und schenk auch, dass sie ja dich mehr und mehr erkennen dürfen. Amen. Ja, wir befinden uns jetzt in der Zeit von Simeon. Das war eben etwas mehr als 2000 Jahre zurück, kurz nachdem Jesus geboren worden ist, also eigentlich schon nach Weihnachten. Und es waren eben, es startet ja, dass, als die 8 Tage vollendet worden sind, dass die Eltern Maria und Josef von Bethlehem, das ein paar Kilometer nur entfernt von Jerusalem ist, nach Jerusalem zum Tempel gegangen sind, um ihm den Herrn darzustellen. Das heißt, um ihn auszulösen. Es war so, Gott hat im Alten Testament gesagt, dass alle Erstgeburt dem Herrn geheiligt und geweiht ist. Dann hat er gesagt, dass eben die Leviten anstelle der anderen Stämme dem Herrn geheiligt werden. Das heißt, Levi war dann der Stamm, der dem Herrn geweiht wurde. Und trotzdem hat er dann vorgegeben, dass die Erstgeburten aus den anderen Stämmen dann ausgelöst werden sollten, indem ein Opfer dargebracht wird. Das war entweder ein Lamm oder eben für diejenigen, die sich kein Lamm leisten konnten, weil sie zu arm war, dann waren es 2 Turteltauben. Das war eben das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat und an das sich auch Maria und Josef halten wollten. Und deswegen sind sie mit Jerusalem ins Tempelareal gegangen. Und das heißt, Tempelareal war noch der äußere Bereich, wo sich auch Frauen aufhalten durften, und dort sind sie dem Simeon begegnet. Und Simeon wird uns hier als ja, gerecht und gottesfürchtiger beschrieben. In Vers 25 lesen wir das. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Damit hat er eigentlich zu einer recht kleinen Gruppe gehört von Menschen, ja, von denen Gott in der Bibel ja diese Beschreibung zuteil bekommen haben. Es gab noch ein paar andere, wo Gott den Menschen quasi dieses Zeugnis gab. Ja, sie waren gottesfürchtig und gerecht. Zum Beispiel bei Noah hat er das gesagt, auch Abraham, Hiob, Zacharias und noch ein paar andere. Das soll jetzt nicht heißen, dass es dann Menschen waren, die ohne Sünde waren, sondern es waren Menschen, ja, die ihren Glauben ja an die Verheißung Gottes gerichtet hatten und die auch ihr Leben an Gottes Geboten orientierten. Und so war eben auch Simeon quasi eine Angehörige, wenn man so will, dieser Minderheit, die das Alte Testament ja zu 100% wörtlich angesehen haben und ihm geglaubt haben und ihm vertrauten, eben auch auf die Verheißung Gottes trauten. Ich hatte gelesen, dass auch heute in Israel ja ungefähr nur jeder 10 bis 20% der Juden das Alte Testament wirklich wörtlich als Gottes offenbartes Wort glaubt, dass es Gottes offenbartes Wort ist. Viele andere, es gibt ja viele auch Religiöse in Israel, die ja das dem schon auch einen besonderen Stellenwert dem Alten Testament zuweisen, aber auf jedes Wort würden sie sich eben nicht verlassen. Und ich denke, dass es 2000 Jahre früher wahrscheinlich auch gar nicht so viel anders war, dass schon viele dachten, ja, das Alte Testament hat schon eine gewisse Bedeutung, aber es waren wiederum wenige, die es wirklich wörtlich nahmen und die sich die Mühe machten, Gottes Wort zu studieren und auch seinen Aussagen vollkommen zu vertrauen. Und wenn dann in Vers 26 davon geschrieben wird, dass Simeon vom Heiligen Geist die Zusage empfangen hat, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe, dann war ihm sehr genau bewusst, von wem hier die Rede war, wenn es um diesen Gesalbten des Herrn ging und warum von ihm das Heil ausgehen sollte. Und ja, deswegen der erste Gliederungspunkt, die Verheißung. Und ja, darum soll sich dieser Punkt eben drehen, denn schon lange vor der Geburt Christi wurde die Verheißung seinem Volk gegeben und überhaupt auch der Menschheit gegeben. Ja, so gehen die Verheißungen über den Messias und das kommende Heil sehr weit zurück. Schon kurz nach dem Sündenfall wird die Verheißung das erste Mal erwähnt, indem Gott zur Schlange gesagt hat, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst in ihm die Ferse stechen. Das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 15. Und im Laufe der Zeit gibt Gott immer weitere Verheißungen über ein Heil und über denjenigen, welcher es bringen wird. Und es wird immer konkreter. Beispielsweise musste der Messias aus dem Volk Israel kommen. Er hat dem Abraham verheißen und gesagt, ja, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Es wird dann noch weiter konkreter, als Gott zu David spricht, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird und ich werde sein Königtum bestätigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, also Saul, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus, mein Königreich einsetzen und sein Thron soll auf ewig feststehen. Ja, und so wird immer klarer, wer dieser Messias, der Gesalbte sein wird, dass er aus dem Stamm Juda kommt, aus dem Geschlecht Davids und somit eben auch als Sohn Davids bezeichnet wird. Es wird dann noch mehr Verheißung geben, zum Beispielsweise, dass es Bethlehem sein wird, wo er auf die Welt kommen wird. Und wir haben dann eben auch in der Lesung heute gehört von Jesaja, ja, wo Gott durch den Propheten zu seinem Volk sehr detaillierte Angaben macht, wer dieser Gesalbte sein wird, wie er sein wird und was er tun wird. Er hat durch den Propheten zum Volk gesagt, ja, es ist derjenige, der als Licht in die finstere Welt kommt und der sie erleuchten wird. Wir hatten in Jesaja, wir können vielleicht einmal zurückblättern, in Jesaja Kapitel 9, Vers 5, da heißt es dann: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Dann, wenn wir davon ausgehen, dass Simon eben sich sehr intensiv auch mit den Schriften auseinandergesetzt hat, ja, so hat er verstanden, ja, dass alles mit eben einem kleinen Baby beginnt. Wie es eben in der Verheißung heißt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Dass Gott sein Volk heimsuchen wird, indem er einen Gesalbten in Form eines Babys auf die Erde sendet. Und alles wird sich auf ihn, auf Jesus fokussieren. Und dann werden die Namen aufgezählt. Und er hat diese Namen bekommen, auch in der Verheißung, weil er auch deren Inhalt verkörpert. Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Und da Simon eben das Alte Testament wörtlich verstanden hat, wusste er auch anhand der Namen und der Beschreibung, dass Gott selbst auf die Erde kommen würde, um seine Herrschaft und Frieden zu gründen, so wie er es eben verheißen hat. In Kapitel 42 im Jesaja lesen wir dann weitere Details, die uns Gott offenbart. In Vers 6 heißt es zum Beispiel: Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Und daraus durfte Simon dann wissen, ja, dass es bei Messias um den handelt, der in so vielen anderen Stellen auch beschrieben wird und von dem es heißt ja, dass Gott den Bund mit seinem Volk erneuern wird und dass es ein Bund sein wird, der in unsere Herzen geschrieben ist. Ja, und dieser Gnadenbund bezieht sich nicht nur auf das Israel als ethnisches Volk, sondern er ist eben auch das Licht und der Gesalbte, der auch die Heiden erleuchtet. Und ich denke, das war zu seiner Zeit kein populärer Gedanke. Wir hatten gesehen, als Jesus auch später aktiv war, ja, wie die Juden sich das so gar nicht vorstellen konnte, dass Messias nicht nur für sein Volk da sein könnte. Aber Simon sagt dann in Vers 30, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes. Und das hat er eben gewusst aufgrund der Verheißung, die Gott im Alten Testament uns gegeben hat. Und so wusste Simeon ganz genau über das Heil, das Gott in seinem Gesalbten, dem Messias, offenbaren wird und Israel senden will, Bescheid. Und ein Kapitel weit in Jesaja 43, ab Vers 1 heißt es zum Beispiel: Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Und Simeon hat dieser Verheißung geglaubt und er hielt sie für absolut zuverlässig. Und er erwartete so sehnlich, ja, weil er in einer Welt lebte, in der so viel Finsternis war. Es gab damals, eigentlich wie heute, es gab Krieg, es gab Ungerechtigkeiten, es gab Überdrückung, es gab Schrecken, Furcht, Unglück und so viele Schlechte mehr, was er sehen konnte. Und deswegen sehnte er so sehr dieses angekündigte Licht herbei. Und er wusste, dass Gott die Verheißung ganz sicherlich erfüllen würde. Und noch mehr, Gott gab ihm quasi durch den Geist die Zusage, dass er noch so lange leben würde, bis er den Gesalbten des Herrn, der verheißen wurde, sehen könnte. Ja, das war wirklich eine tolle Zusage, die er erhalten hat. Und dadurch konnte er auch wirklich was riskieren. Beispielsweise, wenn seine Frau ihn gewarnt hat: Hey, pass auf, du musst auf einen langen Weg gehen. Schau, dass du nicht zu spät zurückkommst, wenn es gefährlich wird. Er konnte dann immer nur schmunzeln und sagen: Ja, ich werde nicht sterben, bevor ich nicht den Messias gesehen habe. Aber er wusste ja auch, er durfte es auf keinen Fall verpassen, den Messias zu sehen. Und deswegen hat er sehr sorgfältig die Schrift studiert, um sicher sein zu können, dass er ihn auch erkennen wird. Und ich denke, er hatte dann auch so die ständige Erwartung darauf gehabt, es kann jederzeit soweit sein, der Messias kann jederzeit kommen. Gott hat mir zugesagt, dass ich ihn noch sehen darf. Und jederzeit könnte es soweit sein, dass Gott sein Volk heimsuchen würde. Und deswegen, ja, noch ein kurzer Gedanke vielleicht auch dazu, dass der Heilige Geist ihm die Zusage gab, weil es sich ja für uns irgendwie doch schon so ein bisschen besonders anhört, dass er die erhalten hat. Aber wir können auch daran sehen, dass es nicht so ist, dass der Heilige Geist quasi erst mit Pfingsten tätig war, sondern auch lange vor Pfingsten hat der Heilige Geist gewirkt. Wir lesen im Alten Testament, es war jetzt nicht so deutlich, dass der Heilige Geist in Herzen einer Person war, aber es war sehr wohl bei Menschen. Er kam über sie und er hat an ihnen gewirkt und auch durch sie gewirkt. Und so waren zum Beispiel im Alten Testament auch bestimmte Gruppen wie Könige, Priester und Propheten, die gesalbt waren und bei denen der Geist ganz besonders gewirkt hat. Und so sehen wir, dass der Heilige Geist auch schon im Alten Testament an Menschen gewirkt hat und ihnen das Wort Gottes und seinen Willen geoffenbart hat. Auch ja durch die Propheten, wie Gott dann zu seinem Volk gesprochen hat. Und so hat eben auch schon im Alten Testament der Heilige Geist in der Hinsicht gewirkt, dass er Menschen Augen geöffnet hat und sie somit zum Glauben an Gott und seine Verheißungen geführt hat, sodass sie ja eben die Verheißung verstehen dürften und sehen dürften, wie Gottes Heil bringen wird. Und so hat eben der Heilige Geist auch dem Simeon die Zuversicht gegeben, dass er dem Gesalbten begegnen wird. Und er war es dann auch, wie wir gelesen haben, der ihn ja in den Tempel trieb, genau zu diesem Zeitpunkt, dass er eben Josef, Maria und dann eben auch Jesus selbst begegnen sollte. Ja, und als er dann nun dieses kleingeborene Baby sah, nahm er es auf den Arm, lobte Gott und sprach, wir lesen das in Vers 30. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Ja, und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt der Predigt, die Erfüllung der Verheißung. Die Erfüllung der Verheißung in Jesus Christus. Und wir hatten schon drüber gesprochen, Simeon kannte wohl die meisten, wenn nicht alle Verheißungen Gottes sehr gut und er hielt sie für absolut zuverlässig. Ihm war bewusst, dass sie alle ihre Erfüllung von einem von Gott auf die Erde gesandten Messias finden würden. Und nun hat Simeon dieses kleine, hilflose Baby in seinen Armen und doch sah er darin Gottes Herrlichkeit, sein Heil und die Erfüllung aller Verheißungen. Wenn wir nochmal zurückgehen zu Jesaja 9, da lesen wir, dass die Verheißung damit beginnt, dass ein Licht in die Dunkelheit kommen sollte und dass Jesus, dieses Kind, das uns geboren wird, die Erfüllung davon sein wird. Und genau so kam es auch. Und die Finsternis, ja, steht für die Sünde und für alles Elend, das in der Welt ist. Durch den Sündenfall hat sich die Finsternis ja in unsere Herzen, in die Herzen aller Menschen und somit auch im ganzen Volk, auch im Volk Israel ausgebreitet. Und es gab kein Gegenmittel für die Sünde. Die Sünde führte letzten Endes immer in den sicheren Tod. Und das war es, wovon die Welt geprägt war. Und deswegen heißt es in Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Totenschatten ist ein Licht aufgegangen. Über Israel lag ein Todesschatten, dem sich kein Mensch entziehen konnte. Nicht nur über Israel, über der ganzen Welt. Und es gab keinen Menschen, der dieser Finsternis irgendetwas entgegensetzen konnte. Und dann kam Jesus als Licht in die Welt, indem er eine Antwort auf die Sünde hatte. Er konnte Menschen Sünden vergeben, weil er sie selbst auf sich genommen hat und konnte Menschen somit aus der Finsternis befreien und sie in ein ewiges Licht stellen. Er selbst sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist der Einzige, der Menschen aus der Finsternis, aus der Gewalt des Teufels, aus der Gewalt der Sünde in das Licht, in das Reich Gottes versetzen kann. Indem er unsere Herzen erleuchtet mit dem Evangelium und uns Glauben schenkt an all die Verheißungen und seine Erfüllung in ihm, ja, so dass wir uns ganz und gar auf sein Werk am Kreuz verlassen. Einer meiner Lieblingsstellen, die mir das so sich auch nochmal zu begreifen gegeben hat, steht in 2. Korinther 4, Vers 6. Das hat Paulus an die Korinther geschrieben. Und zwar heißt es dort, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, das die Macht hat, unsere Herzen zu verändern. Und es ist seine Tat am Kreuz, ja, durch die wir die Vergebung der Sünde haben und ja, durch seine Auferstehung aus den Toten haben wir ewiges Leben und eine große Hoffnung, dass wir für immer bei ihm sein können. Und so erfüllt sich die Verheißung aus Jesaja und aus so vielen anderen im Alten Testament, dass das Licht die Finsternis erhält und dass die Finsternis besiegt, dass die Sünde besiegt in Jesus Christus. Und Simeon durfte es schon in ihm als kleines Baby sehen, das er auf dem Arm hatte, als er sagt, dass er ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung seines Volkes Israels ist. Weil er eben wusste, dass es sich bei dem Baby um den Gesalbten Gottes handelt, so wie es in der Verheißung in Jesaja 9, Vers 5 beschrieben ist, wo es dann heißt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Ja, Gottes Herrschaft ruhte von Anfang an auf seinen Schultern, weil Gott selbst auf die Erde kam. Jeder seiner Namen, die eine seiner Eigenschaften repräsentieren, stecken so voll von Bedeutung, dass man eine eigene Predigt davon machen könnte für jede dieser Eigenschaften. Wir hatten gelesen, man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Ich möchte jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber ich denke, es ist ja für jeden wertvoll, selber sich dazu zu Gedanken zu machen und zu sehen, ja, versteckten in diesen Namen, auch in diesen Verheißungen, ja, dass der Gesalbte des Herrn, er ist wunderbar. Er ist ein Ratgeber, der für alles eine Lösung hat. Er ist auch Gott, und zwar der einzig allmächtige, souveräne Gott, für den kein Ding unmöglich ist, beschrieben als starker Gott. Er ist auch ein Ewigvater. Das heißt, er hat keinen Anfang und kein Ende. Und er ist der Fürst, der Friede bringt. Frieden, indem er das Gericht und den Zorn der Sünde gebrochen und uns davon befreit hat. All diese Macht und Herrlichkeit stecken in einem kleinen, hilflosen Baby, ja, welches als Licht zu uns auf die ja von Finsternis erfüllte Erde kam. Und doch ist er auch derjenige, dem alle Macht hat, zu richten, aber auch zu erlösen und ewiges Leben zu schenken. Und Simeon bezeugt uns, ja, dass seine Augen Gottes Heil gesehen haben. Heil, das ist ein griechisches, kommt aus dem Griechischen, also wie es im Urtext der Bibel steht, Soterios. Und es bedeutet eben auch Rettung. Es steht immer in Verbindung mit einem Retter. Soter ist der Retter, der Heilsbringer oder der Heiland. Und Christus ist derjenige, der in mehreren Stellen als solcher bezeichnet wird. So künden die Engel den Hirten die Geburt Jesus an, indem sie sagen, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter, der Soter, geboren, welcher ist Christus. Und auch davon können wir in Jesaja lesen, wie das genauso angekündigt worden ist in Kapitel 40, wo uns eben auch, oder ab Kapitel 40 wird eigentlich immer wieder der Messias geoffenbart, beschrieben, was er tun wird, dass er kommt als Retter, um Blinden die Augen zu öffnen, dass er kommt, um Gebundene aus dem Gefängnis zu führen und diejenigen aus dem Kerker, wie wir es auch in Jesaja 42 gelesen haben, welche in der Finsternis sitzen. Und Jesus hat genau das getan. Äußerlich sichtbar hat der Blinde von ihrer Blindheit befreit, aber noch viel wichtiger, er öffnete auch geistliche Augen von der geistlichen Finsternis, um Menschen erkennen zu lassen, dass sie verloren sind und um ihnen das Heil bzw. die Rettung zu zeigen, die nur in ihm zu finden ist. Weil er die Sünden am Kreuz auf sich genommen hat und die Macht des Teufels und auch des Todes besiegt hat, ist Rettung vorhanden für diejenigen, denen er es zuteil werden lässt, ja, welche an ihn und das Evangelium glauben. Wir lesen, denn weil durch den Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das finden wir in Römer Kapitel 5. Und Paulus schreibt dazu in 2. Timotheus 2, Abvers 8, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich ein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger, Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Ja, wir haben uns einige Verheißungen angeschaut, auf welche sich ja auch Simeon bezog und welche wesentlich sind, ja, dass Jesus Christus als Licht und Retter in die Welt kam, um Menschen zu erleuchten, um ihnen ewiges Leben zu bringen, um Gott zu verherrlichen. Es gibt noch so viel mehr Verheißungen und Zusagen in der Bibel, besonders im Alten Testament, die dort aufgeführt sind. Und es sind so wichtige Verheißungen Gottes an uns Menschen. Und sie alle haben ihre Erfüllung in Jesus Christus und in dem Werk, das er am Kreuz vollbracht hat, auch durch die Auferstehung von den Toten. Ja, die ganze Bibel von Anfang bis zum Ende verweist immer wieder auf Jesus Christus und auf das Kreuz. Und es gibt eigentlich keine Stelle, bei der diese Ausrichtung fehlen würde. Und so schreibt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, also in Christus, ist das Ja und in ihm ist auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Ja, Simon ist überzeugt davon, dass Jesus Christus der Messias ist und dass in ihm alle Verheißungen erfüllt sind, sodass er, der sich sicher war, alles überleben zu können, bis er dem Messias begegnet, dass er nun sogar bereit ist zu sterben. Und somit kommen wir zum letzten Punkt. Glaube an die Verheißung. Simon war bereit zu sterben, weil er sein Heil in Christus gefunden hat. Er sagt in Vers 29, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Er wusste, dass er nun Frieden mit Gott hat, weil Christus als Retter von Sünde und Tod nun auch in sein Leben gekommen ist. Er wusste, dass in Christus alle Verheißungen sich erfüllen und er glaubte daran und war überzeugt davon und war ihm und hat gesagt, ja, jetzt entlässt du deinen Knecht in Frieden. Jetzt kann ich jederzeit sterben. Und genau diesen Glauben wollte Jesus. In Johannes 11, Vers 25 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird ewig nicht sterben. Glaubst du das? Und das ist eben der Glaube, ja, ein festes Vertrauen oder eine Zuversicht, die wir auf Christus und auf die Erfüllung aller Verheißungen haben. Und auf diesen Glauben kommt es an. Denn es ist Gottes Werkzeug, um uns Anteil an dem Heil und an der Verheißung und am ewigen Leben zu geben. Paulus schreibt in Römer 1, Abvers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für die Juden, dann auch für die Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, und Simeon, wir lesen dann ab Vers 33, wie er Maria und Josef gesegnet hat und ihnen prophezeit, dass sich in Christus die Menschen scheiden werden, weil ihm nicht alle glauben werden. In Vers 34 heißt es, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieses Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israels und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Ja, Simeon hat ihnen klar gemacht, dass Jesus der Stein des Anstoßes ist, an dem sich viele stoßen und zu Fall kommen werden, weil sie seiner Botschaft nicht glauben. Petrus sagt mal in 1. Petrus 2, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Herr Jesus Christus bringt somit auch Streit und Scheidung. Und an seinem Tod am Kreuz werden die Herzen und Gedanken der Menschen offenbar. Glaubst du ihm? Vertraust du darauf, dass nur in ihm das Heil zu finden ist? Oder hältst du seine Tat am Kreuz für eine große Torheit, für ein Ärgernis, weil er sich einfach gestorben ist, ohne dass es Nutzen hatte, würden manche sagen? Im Leben Jesus selbst, wie es in den Evangelium berichtet wird, lesen wir davon, ja, wie Menschen zu ihm kommen. Sie haben ihn bejubelt und sich dann doch von ihm wieder abgewandt und später sogar seinen Tod gefordert. An Maria können wir sehen, dass eine Nachfolge, Jesus nachzufolgen, nicht leicht ist und ein manches Mal mit Leid verbunden ist. Maria hat es immer wieder erfahren. Und ja, man muss sein Leben verlieren, um es zu gewinnen. Und wir sehen auch, dass niemand von sich aus Christus finden kann, sondern dass Gott Menschen die Augen öffnen muss für das Evangelium. Ich hatte ja vorhin mit uns 2. Korinther 4, Vers 6 gelesen, wo es darum ging, dass Gott des Evangeliums in unsere Herzen hat strahlen lassen. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes an diejenigen, die er dazu bestimmt hat. Ja, wir Menschen haben aufgrund der Sünde unsere Herzen verstockt und unser Verstand, der ist verblendet, sodass wir gar nicht sehen und verstehen können. Und daher müssen unsere Augen geöffnet werden und wir müssen von Gott, Gott muss uns selber von der Finsternis in sein Licht versetzen. Ja, und deswegen, ja, möchte ich jeden hier fragen, ja, glaubst du Gottes Verheißung und ihre Erfüllung in Jesus Christus? Ja, glaubst du daran, dass Jesus der Retter, die Auferstehung und das Leben ist und dass in ihm alle Verheißungen Ja und Amen sind? Ja, vertraust du wirklich allein auf ihn, dass nur er dich von Schuld befreien und dir ewiges Leben schenken kann? Ja, und wenn das Fragen sind und ja, wenn die Fragen um Jesus und auch um die erwirkte Erlösung dich beschäftigen, dann scheint es, dass Gott dich zu ihm ziehen möchte. Denn ja, es ist mein Wunsch an dich, ja, dass du weiter in Gottes Wort forschst und prüfst, ja, wie es sich mit den Verheißungen verhält und ob sich nicht in Christus derjenige ist, in dem sie zur Erfüllung kommen. Ja, und mein Gebet ist, dass Gott dir diesen Glauben an seinen Sohn Jesus Christus und seine Errettung schenken wird. Ich möchte uns zum Schluss nochmal alles zusammenfassen und ja, so ein bisschen auch nochmal mehr in die Anwendung gehen. Ja, die Bibel ist voller Verheißung. Ja, und es ist mein Anliegen, dass wir alle fleißig darum bemüht sind, ja, auch die ganze Bibel, wenn wir sie lesen, immer wieder auf die Verheißung in Christus zu lesen, auf die Erfüllung, die in Christus geschieht. Vielleicht sie auch mal die Verheißung runterzuschreiben, aufzuschreiben. Ich denke, gerade in einer dunklen Stunde können uns Verheißungen so eine große Hilfe sein und eben auch ein Licht auf einem finsteren Weg und in einer häufig so finsteren Welt. Sie können uns Trost schenken im Leid und unseren Glauben stärken. Und wenn wir Verheißungen, insbesondere im Alten Testament, finden, dann lasst uns Mühe geben, auch zu sehen, wie sie auf Christus hin auszulegen sind und uns eben auch bewusst machen, dass alle Verheißungen sich in Christus zur Erfüllung gekommen sind. Ja, und dass darin eben auch unser Glauben und unser Vertrauen in Gott und Jesus Christus als unser Retter in allen Dingen wachsen. Ja, und diese wachsende Erkenntnis, Christus hat alles getan, alle Verheißungen gelten auch für uns, die sollen dazu führen, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen und wir unser ganzes Leben ihm hingeben und ihm von Herzen nachfolgen. Ja, das Evangelium ist nicht etwas, was uns nur am Sonntag begegnet, sondern das Evangelium soll unser ganzes Leben beeinflussen, soll uns dazu führen, alles auf Jesus zu setzen, ihm zu vertrauen und uns ihm hinzugeben. Wir dürfen uns aber auch bewusst machen, dass wir auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen sind. Es war der Heilige Geist, der Simeon die feste Zusage gemacht hat und der ihn auch zu Christus hingeführt hat, der ihn dazu getrieben hat. Und so sind auch wir alle auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen, um Gottes Verheißung noch mehr zu verstehen und sie auch mit Glauben zu verbinden. Und daher ist gerade auch Gebet so wichtig, um im Glauben zu wachsen. Und es ist wichtig, auch für uns zu wissen, dass wenn wir das Evangelium auch anderen weitererzählen, dass wir das Evangelium anderen weitererzählen können, dass wir es ihnen erzählen können. Aber letzten Endes muss Gott an Menschenherzen wirken und Menschen zur Umkehr bringen. Wir können das Evangelium anderen sagen, aber wir können nicht das Evangelium anderen Menschen im Herz aufleuchten lassen. Das ist etwas, was Gott nur tun kann. Und deswegen lasst uns das auch immer wieder im Gebet verbinden, wenn wir Menschen das Evangelium weitergeben. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Paulus und Petrus immer wieder ihren Zuhörern die Verheißung Gottes vor Augen geführt hat und auf Christus hinausgelegt hat. Die Botschaft drang in ihre Herzen und doch verhielt es sich so unterschiedlich, da Jesus eben auch der Stein des Anstoßes ist. Und es gab Menschen, in der Apostelgeschichte lesen wir das immer, wie sie reagiert haben, nachdem Petrus und auch Paulus gepredigt hatten. Die einen wollten sie töten, weil es ein Anstoß für sie war. Oder es gab Leute dann, die ihnen geglaubt haben und die nachgefolgt sind, weil Gott sie dazu bestimmt hat und weil er sie dann, heißt es, in die Gemeinde hinzugefügt hat. Ich lese uns ein Beispiel, Apostelgeschichte 2, Vers 36, quasi ein positives Beispiel, wo viele dann geglaubt haben, so soll nun das ganze Haus Israels mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herzen und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Apostel, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und alle, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ja, der Glaube Simeons an Gottes Verheißung gab ihm so eine konkrete Erwartungshaltung auf die Erscheinung des Messias hin. Er wollte immer darauf vorbereitet sein, weil er eben nicht wusste, wann genau er dem Gesalbten begegnen würde. Und Jesus gab auch uns viele Gleichnisse, um uns auch darauf aufmerksam zu machen, dass auch wir, auch wenn wir seine Kinder, seine Nachfolger sind, trotzdem auch eine wachsame und auch eine erwartende Haltung auf sein zweites Kommen auf die Erde haben sollen. Und lasst uns auch hier von Simeon lernen, um eben in froher Erwartung bereit zu sein für das Kommen des Messias. Ja, und lasst uns, denen Gott die Augen für sein Heil geöffnet und Frieden und ewiges Leben geschenkt hat, lasst uns auch in diesen Lobpreis Simeons mit einstimmen und Gottes Herrlichkeit, die er uns in Jesus Christus zuteil werden ließ, loben und ihn dafür anbeten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.